SRF4 News. SRF4 News. Zeitblende.
Hamburg, die Hafenstadt, sorgt bei Touristen aus aller Welt für Fernweh und lockt mit der berühmten Sündigen Meile junges Partyvolk nach St. Pauli. Doch die deutsche Stadt hat, wie viele, eine schlimme Vergangenheit und die ist dieser Tage wieder besonders präsent. Denn im Juli 1943 verwandelte ein Bombenangriff der Westalliierten Hamburg in ein Inferno ungekannten Ausmaßes. Gegen 35.000 Menschen starben, Hunderttausende mussten fliehen. Die Hansestadt lag in Schutt und Asche. Der Hamburger Feuersturm ist das einschneidendste Ereignis der Stadt. Der Historiker Malte Thiessen hat sich intensiv damit befasst, mit dem kollektiven Erinnern der Stadt und mit dem individuellen Gedächtnis der letzten Zeitzeugen. Er ist Gast in dieser Zeitblende. Mein Name Simon Fatzer. Malte Thiessen, Sie haben sich sehr ausführlich mit diesem Feuersturm und der Erinnerungskultur in Hamburg auseinandergesetzt, der Stadt eigentlich in ihrer Gesamtheit. Und ich möchte zu Beginn gleich einen Zeitzeugen anhören, der das sehr eindrücklich beschreibt, was da passiert ist. Es ist der Wolf Biermann und er war damals 6 Jahre alt und überlebte nur, weil seine Mutter mit ihm in die Elbe gesprungen ist. Wir hören uns das mal an.
In Erinnerung ist ja diese Bombennacht 43 festgebrannt in meinem Gedächtnis. Ich habe alles vorher, alles nachher vergessen. Na, alles nicht, aber viel. Aber diese Nacht gar nicht. Nichts, kein Gesicht. Kein Blick, kein Geruch, keine Farbe, kein Wort. Das ist wirklich eingebrannt in mein Gedächtnis. Und es ist auch mir eingebrannt, dass in diesem Chaos, wo die Menschen um ihr Leben rannten, wenn sie es überhaupt noch konnten, die Leute waren mit Phosphor übergossen, die brannten wie Fackeln. Der Asphalt kochte, die Leute liefen durch den kochenden Asphalt und blieben stecken im Asphalt und sanken um und verschmorten da. Das ist sehr eindrucksvoll. Die Bomben gingen hoch, die Fässer, die Dächer brannten. Ein gewaltiger Orkan, wenn eine ganze Stadt brennt, entsteht ein Vakuum, wie in einem Kamin. Da saust die Luft von außen ins Zentrum. Und zwar mit Orkangeschwindigkeit, die ist so stark, dass ganze Dächer durch die Luft fliegen wie Papier, wie Feuillemorte.
Ich glaube, Wolf Biermann macht deutlich dieses Grundproblem an diesem Erlebnis Operation Gomorra, oder die Bombardierung, der Feuersturm 43, dass man zum einen diese schrecklichen Erlebnisse, wie er sagt, eingebrannt ins Gedächtnis behält, den massenhaften Tod, die Verletzung, die Verstümmelung, die Zerstörung wahrnimmt, diese Schrecken. Und andererseits eben auch, und das macht Wolf Biermann ja auch deutlich, der Bombenkrieg natürlich eine Folge des deutschen Krieges ist und eben auch im Zusammenhang steht mit dem nationalsozialistischen Verbrechen in Europa. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem dieser Bombenkriegserinnerung, gerade in Hamburg. Diese Ambivalenz, zum einen dieser Schrecken und zum anderen eben auch, dass dieser Schrecken eine Folge der Geschichte ist, die man immer mitdenken muss.
Diese Aktion Gomorra, diese Vernichtungsaktion der Alliierten, da werden im Zusammenhang ja mit Hamburg immer Superlativen verwendet, also dass die Zerstörung war so enorm. War das tatsächlich so einzigartig?
Wenn man das historisch einordnet, muss man natürlich sehen, dass dem Angriff auf Hamburg andere Angriffe vorausgingen. Also Warschau, Coventry sind so die bekannteren. Auch in Deutschland gab es zuvor schwere Angriffe. Auf Lübeck der erste große Flächenangriff, 42. Auf Köln der erste sogenannte 1000-Bomber-Angriff, also auch alles schwere Angriffe. Und Hamburg ist aber tatsächlich in der Auswirkung, in der Zerstörungskraft bis dahin und auch im Gesamtüberblick dann des Zweiten Weltkrieges, der schwerste Angriff mit den höchsten Opferzahlen, um die 33.000 Tote und eben schweren Zerstörungen, die Hälfte der Stadt zerstört. Hunderttausende Hamburger fliehen nach diesen Tagen aus der Stadt, 120.000 sind verletzt. Also da ist wirklich eine Stadt danach erstmal sozusagen wirklich vollkommen zerstört.
Was hat denn die Stärke ausgemacht, war so besonders? Es ist einerseits die Rede von einer besonderen Wetterlage, die offenbar wirklich eine Rolle gespielt hat. Dann haben aber die Alliierten auch andere Taktik angewendet.
Genau, tatsächlich ist diese sehr schweren Zerstörung in Hamburg auf ja dieses Phänomen dieses Feuersturms zurückzuführen. Und das hat eben mit diesem heißen Sommer zu tun, in diesem Juli 43, in dem es eben dann eine thermische Entwicklung gibt, dass die Feuerbrände, die in den Häusern ausbrechen, dass die eine Sogwirkung entfalten und dadurch neuen Sauerstoff zugeführt bekommen. Also ein Kamineffekt entsteht. Die Stadt sozusagen ein brennender Kamin ist und dadurch wahnsinnig starke Feuersbrünste durch die Straßen fegen, was eben zu hohen Verletzungs- und Todeszahlen führt und auch zu unheimlich schweren Zerstörungen.
Sie kennen Hamburg natürlich extrem gut, schon ohnehin, weil Sie von hier kommen. Und jetzt auch durch dieses Projekt. Sie wissen genau, wo welche Narben, sage ich jetzt mal, von diesem Bombenkrieg zu sehen sind. Wo ist es denn besonders eindrücklich, abgesehen von den Menschen, jetzt wirklich die Stadt?
Das ist ganz interessant. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, an denen man das sehen kann. Das eine ist das, was man sehen kann. Und da ist wahrscheinlich das Eindrucksvollste die Nikolaikirche, die eben rußgeschwärzt in der Mitte der Stadt steht. Ich habe erst später erfahren, dass das Rußgeschwärze dann eher von dem Verkehr dann der 50er, 60er Jahre herrührt. Aber ich als Kind hatte immer die Vorstellung von dieser ausgebrannten Kirche, diese schwer zerstörte Kirche im Herzen der Stadt. Und ich glaube auch, dass für viele Besucher Hamburgs das ein eindringliches Symbol ist, die Zerstörungskraft sehr deutlich macht. Allerdings, wenn man mal genau hinguckt, deutlicher wird eigentlich die Auswirkung des Feuersturms da, wo man es nicht sieht. Nämlich, wenn Sie sich den kompletten Osten angucken. Den Osten Hamburgs, der heutzutage relativ schmucklos aussieht. Der ganze Osten besteht im Grunde aus 50er, 60er Jahre Bauten. Die ganze Stadt, da ist eine neue Stadt. Da ist tatsächlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Und da werden die Spuren extrem sichtbar. Was darüber hinaus noch, und das wäre mir früher gar nicht aufgefallen, bevor ich nicht mit den Zeitzeugen gesprochen hätte, ist, wenn Sie durch die Straßen gehen, dass Sie zum Teil sehen in Häuserfassaden, die eben in dem Gründerzeitstil gebaut sind, plötzlich dann immer so modernere Häuser stehen oder so flache, einstöckige Häuser. Das sind die sogenannten Bombenlücken und das sind eben Spuren, Narben in diesen Straßenzügen, in denen Häuser zerstört wurden, die man eben in jeder Straße Hamburgs heute immer noch sehen kann.
Sie waren ja für Ihr Projekt auch sehr intensiv mit diesen Zeitzeugen beschäftigt und wir hören uns da auch mal eine Aussage. Da waren Sie mit einem Zeitzeugen bei seinem Haus als Junge, hat er dort gelebt, als der Bombenkrieg losging. Und man hört da ein bisschen Hintergrundgeräusche noch, weil Sie es für ein Video mit Musik oder mit Geräuschen untermalt haben.
Wir standen richtig an der Wand und fühlten auch, wenn die Bomben nun explodierten, wie das Haus so richtig zitterte. Der Luftdruck, der ja dann auch entsteht, wenn die Bomben runtergeschmissen werden, bedeutete ja immer für uns, dass es 3-4 Sekunden gab, wo man nichts hörte. Man hörte nur... Und dann zitterte das Haus ein bisschen und dann kam der Einschlag. Bums. Und das Stunde um Stunde durchzuhalten, das war also das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe bisher.
War das schwierig, über so schlimme Dinge mit diesen Menschen zu reden?
Also das Erstaunliche für uns in dem Projekt war, dass viele Gespräche eben nicht so schwierig waren, sondern dass viele Zeitzeugen tatsächlich relativ nüchtern über diese Erlebnisse berichten. Und dieser Zeitzeuge, den wir jetzt gehört haben, ist jemand, eher von den wenigen Zeitzeugen, die es wirklich sehr, sehr emotional oder sehr plastisch noch erzählen können aus der Perspektive des damals kleinen Jungen. Zeitzeugen, die eben bis heute von diesen körperlichen Spuren sozusagen berichten können. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas Interessantes an diesem Projekt, dass wir gemerkt haben, dass die Spuren dieses Feuersturms vielleicht weniger in den Erzählungen zu finden sind. Denn die sind oft überformt oder durch spätere Ereignisse umgedeutet. Aber Spuren finden wir in körperlichen Reaktionen oder in solchen Beschreibungen, die bis heute wahrnehmbar sind. Da vielleicht ein kurzes Beispiel geben. Einige Zeitzeugen berichten davon, dass sie bei bestimmten Geräuschen heutzutage eine Gänsehaut bekommen oder eben Schweißausbrüche oder bei bestimmten Gerüchen, bei Grillgerüchen, beim Osterfeuer, wenn sie das bestimmte Brandgeräusche und Brandgeruch, dass sofort bestimmte Ängste oder Vorstellungen da sind.
Das war ja sehr interessant. Sie haben in diesem Projekt interdisziplinär gearbeitet, zusammen mit Psychologen, Psychoanalytikern und nicht nur auf der historischen Schiene, sage ich jetzt mal. Woher kommt das, dass das so nüchtern war? Sie haben gesagt, viele berichten so nüchtern. Wieso das? Ist das ein Schutzmechanismus?
Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ein Schutzmechanismus. Ich glaube, wir vermuten, dass diese nüchternen Erzählungen daher kommen, dass Erinnerungen, die wir heute erzählt bekommen, schon sehr lange immer wieder erzählt worden sind. Wir wissen aus der Erinnerungsforschung, dass man sich meistens an Sachen gut erinnert, die immer wieder berichtet werden, dass man sich mit anderen über diese Erinnerungen austauscht oder in anderen Formen tradiert werden. Und dadurch, dass eben diese Erlebnisse in den Familien oder mit Freunden, mit Bekannten immer wieder berichtet wurden, kommt es zu einer Verfestigung von Lebensgeschichten. Lebensgeschichten des Feuersturms, die in diesen dann für uns heute nüchtern scheinenden Geschichten gerinnen.
Das impliziert aber auch, dass diese Menschen wirklich viel darüber gesprochen haben. Allerdings sagen doch viele Zeitzeugen, dass das zum Teil gar kein Thema war in der Familie. Da hat niemand gefragt und sie haben es nicht erzählt.
Das ist ein interessantes Phänomen, dass wir sehr, sehr viele Zeitzeugen haben, die von sich aus berichten, dass nie gefragt wurde, dass nie Gelegenheit war zum Sprechen. Wenn man mit diesen Zeitzeugen dann allerdings länger spricht oder auch mit deren Angehörigen, mit deren Kindern und Enkelkindern, merkt man, dass die Kinder und Enkelkinder durchaus sehr viel wissen und auch sehr viel gesprochen haben. Wir haben dafür zwei Erklärungen. Das eine ist, dass man vielleicht einfach auch das vergisst, dass man spricht, eine relativ naheliegende Erklärung, wie ich finde. Die zweite, und die scheint mir interessanter zu sein, ist, dass mit diesem Vorwurf, dass nie geredet werden konnte oder mit dem Vorwurf, dass nie gefragt wurde, auch ein Motiv einhergeht, fragt mich jetzt. Warum? Ich möchte jetzt noch mal einmal über meine Erlebnisse berichten. Ich möchte eine Bilanz ziehen. Und das hat damit zu tun, dass die meisten Zeitzeugen, die wir befragt haben, eben mittlerweile in einem Alter sind, in dem sie ihre Enkelkinder auf dem Schoß sitzen haben und mit denen über ihr Leben sprechen, aber in dem die Zeitzeugen das Bedürfnis haben, eben über ihr Leben zu berichten und noch mal eine Art Inventur zu machen. Und das ist jetzt ein Erzählbedürfnis in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich. Und wir erklären uns diesen Vorwurf deshalb daraus, aus diesem Bedürfnis erzählen zu wollen.
Sie haben das Alter angesprochen. Man muss auch klar sagen, die meisten jetzt, die noch leben von den Zeitzeugen, die waren damals Kinder, diese sogenannten Kriegskinder. Das ist ja auch nochmal ein anderer Ausgangspunkt. Die betrifft eigentlich diese große Schuldfrage nicht mehr. Was spielt das für eine Rolle?
Mhm. Das fanden wir sehr interessant, dass tatsächlich die von uns befragten Zeitzeugen, man muss dann immer einschränken, wie repräsentativ das ist, aber wir haben über 70, fast 80 Zeitzeugen befragt und dass diese Schuldfrage oder die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich, mit dem Nationalsozialismus durchaus präsent war bei den Zeitzeugen. Und erstaunlich insofern, weil immer der Vorwurf an die Kriegskinder lautet oder auch an viele Zeitzeugen des Bombenangriffes, dass die sich nur als reine Opfer stilisieren würden. Und unserer Erfahrung nach ist durchaus ein Problembewusstsein da. Tatsächlich gibt es einige Zeitzeugen, die sagen, ja, 43 war schlimm, aber wir haben angefangen.
Sie hören eine Zeitblende auf SRF 4 News. Es geht um 70 Jahre Hamburger Feuersturm und wir sprechen da mit dem Historiker Malte Thiessen, der sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt hat. Malte Thiessen, was hat diese Erfahrung, dieser furchtbare Vernichtungsangriff mit den Hamburgerinnen und Hamburgern gemacht? Wir hören nochmals Wolf Biermann. Er war damals 6-jährig und was er da erzählt hat, hat er früher schon mal erzählt.
In diesem gewaltigen Chaos, das ein Mensch eigentlich gar nicht fassen kann, fiel mir etwas Interessantes auf, was mich heute noch wundert. Mir, kleinem Jungen, fiel auf, dass kein einziges Kind geweint hat oder geschrien hat.
Ist da eigentlich eine ganze Generation von Hamburgern und Hamburgerinnen traumatisiert?
Also wir Historiker tun uns mit Traumaerklärung immer etwas schwer. Zum einen könnte man jetzt ganz einfach sagen, ist das nicht unser Job, das können die Psychoanalytiker erklären. Aber zum anderen ist eben ein Trauma auch insofern schwer feststellbar, weil ein Trauma ja eigentlich bedeuten würde, dass man mit der Sache nicht umgehen kann, die Sache nicht verbalisieren, nicht zur Sprache bringen kann. Und wir haben schon das Gefühl, dass es verschiedene Formen gegeben hat, in den letzten 70 Jahren jetzt mit diesem Ereignis umzugehen. dass tatsächlich in dem wahrscheinlich in, als erste Reaktion der Aufbau, das Zusammenhalten der Familie, das Sichern der Lebensgrundlagen im Vordergrund stand. Das, würde ich sagen, erscheint mir ziemlich plausibel und könnte tatsächlich dazu führen, dass in den ersten Jahren, Jahrzehnten weniger, vielleicht auch sehr viel nüchterner damit umgegangen wurde, als jetzt in den letzten 10, 20 Jahren.
Ich möchte genau auf das möchte ich jetzt eigentlich kommen, diese Erinnerungskultur auch einer Stadt, denn damit haben Sie sich sehr ausführlich auch auseinandergesetzt und aber doch noch einmal anhängen an dieses Ereignis in Hamburg. Das war ja Ziel der Alliierten eigentlich, den Willen der Deutschen zu brechen. Ist das gelungen?
Ja, das ist eine Frage, über die streiten Historiker bis heute immer wieder. Wenn man jetzt sagen möchte, ob diese Bombenangriffe was gebracht haben, ganz salopp gesagt, was man so natürlich eigentlich nicht sagen kann, bei den Folgen, die diese Angriffe haben, ist das zynisch, so eine Erklärung zu geben. Aber tatsächlich ist Hamburg nach diesen Angriffen insofern demoralisiert, dass die Kriegswirtschaft, die hier auch getroffen ist, lange braucht, um sich wieder zu erholen, dass tatsächlich ein Rückzug in sich selbst eingesetzt hat. Also dass diese sogenannte Volksgemeinschaft, von der immer die Rede war, in Hamburg nach 1943 tatsächlich zerbrochen war, kann man feststellen an einer Atomisierung der Kriegsgesellschaft. Der Rückzug auf sich selbst in den notdürftigen Unterkünften hier in Hamburg führt dazu, dass hier schon ab Juli 1943 eine Kriegsendengesellschaft lebt.
Und wenn wir uns diese Erinnerungskultur der Stadt anschauen, nach Kriegsende, die ersten paar Jahre, gab es da sowas wie Selbstkritik?
Also die Erinnerung in Hamburg an den Bombenangriff 1943 ist insofern erstmal ein Problem, weil Hamburg ja in der britischen Besatzungszone liegt und die britischen Bomber, an die man dann ja erinnern muss, und die Bomberpiloten, die sitzen dann eben nach 1945 in der Stadt als Besatzungsmacht. So dass man gerade in den ersten Jahren ein sehr vorsichtiges Abtasten entdecken kann. Was deutlich wird, ist, dass sofort schon auch 1945 als einer der ersten Gedenkveranstaltungen im Juli 1945 Gottesdienste anlässlich dieses Ereignisses gehalten werden. Und da gibt es Predigten, da gibt es auch Treffen mit Betroffenen und da gibt es so das Aufkeimen einer zarten Erinnerungskultur, könnte man sagen.
Aber sehr zurückhaltend noch, das hat sich dann so in einer zweiten Phase, Sie sprechen so von drei Phasen, hat sich das dann geändert. Wie hat das begonnen, stärker zu werden?
Tatsächlich kann man in den 50er Jahren feststellen, dass es da offizielle große Gedenkfeiern gibt, große Denkmalsetzungen. Eines der größten Denkmäler der Stadt, eine Riesengrabanlage, befindet sich heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof, wird 1952 eingeweiht von Bürgermeister Max Brauer mit starker Beteiligung der Bundesprominenz. Also da gibt es ein großes öffentliches Interesse. Und interessant, dass tatsächlich Max Brauer als Bürgermeister, der eben als Remigrant in diese Stadt zurückkehrt, eine sehr ausgewogene Formel eigentlich findet. Er erinnert an das Leid, an die Opfer, an die Verletzten und erinnert eben aber auch, dass dieses Leid in einer Ereigniskette steht, also in einer Kette, die eben ihren Anfang in Warschau und Coventry macht. Max Brauer prägt so diese Leitformel von dieser Ereigniskette, in der fortan erinnert wird.
Das sind dann die Angriffe, die die Nazis gemacht haben, Warschau und in Mittelengland. Dann ist es etwas später, so in den 80er Jahren, sprechen Sie von einer Emotionalisierung. Gab es da so wie einen Auslöser dafür?
Tatsächlich, dass die 60er Jahre für die Bombenkriegserinnerung wenig relevant sind, war für mich erstaunlich bei meinen Forschungen. In den 80ern dann ist nämlich tatsächlich ein erster ganz, ganz großer Schub festzustellen. Da ist es plötzlich in Hamburg, aber auch anderswo in der Bundesrepublik ein ganz großes Thema. Da denkt man an die Bombardierung zurück und warnt vor den schweren Folgen von Luftangriffen, vor dem Auslöschen von Städten. Ein Bürgermeister spricht hier in Hamburg sogar von einem Bombenholocaust.
Was ja dann ein bisschen schwierig ist, gerade von Holocaust zu reden, den ja eigentlich die Nazis verschuldet haben. Wurde das einfach so akzeptiert?
Und es ist eben interessant, weil tatsächlich die Menschen, die erinnern an dieses Ereignis, eben politisch relativ unverdächtig sind. Das sind Sozialdemokraten oder eher auch aus der linken Bewegung, die erinnern. Und das ist damit erklärbar, dass in den 80er Jahren vor dem Hintergrund der Nachrüstungsdebatten, des Doppelbeschlusses eine öffentliche Emotionalisierung dieser Kriegsthematik eingesetzt hat. Die Kriegsangst ist in den 80er Jahren so allgegenwärtig, dass die Erinnerung an 43 fast schon zwangsläufig ein Meditekel, eine Warnung ist. Hamburg 43 warnt vor einem Atomkrieg 1982, 83.
Also Lernen aus der Geschichte quasi.
Genau so könnte man das sagen. Tatsächlich wird es genau so formuliert. Hamburg 43, eine Mahnung aus der Geschichte für die Gegenwart.
Vor 10 Jahren, 2003, gab es dann wieder so einen Schub von Erinnerung, sage ich jetzt mal. Da wurde an 60 Jahre Feuersturm gedacht mit Ausstellungen, mit Medien. Und das hat dann offenbar auch viele Zeitzeugen animiert, sich zu öffnen. Und ich habe da ein Beispiel, Ilse Fricker. Ihr Mann war in Hamburg und hat mit sehr viel Glück diesen Feuersturm überlebt. Und sie hat das dann für ihren Mann eigentlich aufgeschrieben.
Das habe ich geschrieben, aber unter seiner Anleitung noch. Da lebte er ja noch, nicht? Und das habe ich geschrieben, als das 60-Jährige war, ne? Jetzt sind das ja 70, das sind schon wieder 10 Jahre her. Und als das 60 Jahre her war, da gab das so viel im Fernsehen und in den Zeitungen und überall. Und da habe ich gedacht, da kannst du seine Erlebnisse auch mal aufschreiben. Und dann habe ich ihm das gesagt und er hat mir dann erzählt und ich habe das alles aufgeschrieben und habe das denen geschickt. Und dadurch konnten sie den Bericht kriegen.
Also das war offenbar sehr viel los da. Sie sprechen auch irgendwie von einem Erinnerungsboom. Ist das auch in dem Zusammenhang?
Das ist tatsächlich interessant, dass man das 2003 sehen kann, wie das öffentliche Interesse und die öffentliche Erinnerung an ein Ereignis individuelle Erinnerungen anstößt und Impulse gibt für persönliche Rückblicke. Und das ist als Historiker insofern interessant, weil man an solchen Jahrestagen studieren kann, wie das kollektive Gedächtnis, also die öffentlichen Erinnerungen, die Medien, die Ausstellungen, die Bilder aus den Zeitungen einwandern in das Private, in das Familiengedächtnis.
Nur viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Also jetzt in diesem Fall von Herrn und Frau Fricke, die waren etwa 16 während des Krieges, die waren Kinder. Die Zeitzeugen, die sterben langsam aus. Was bedeutet das fürs kollektive Erinnern, wenn keiner mehr das wirklich selber erlebt hat?
Tatsächlich ist dieser Umbruch feststellbar, und zwar ja nicht nur für den Bombenkrieg und nicht nur für den Feuersturm 43, sondern für das gesamte Dritte Reich. Die Zeitzeugengeneration wird über kurz oder lang nicht mehr selbst berichten können. Wir werden sicherlich neue Umgangsformen finden. Wir werden uns auch fragen müssen, welche Relevanz dann diese Ereignisse noch haben. Ob nicht tatsächlich durch diese persönliche Betroffenheit und durch diese Authentizität dieses Zeitzeugnisses, ob das nicht dazu führt, dass diese Ereignisse uns eben noch so nah sind und wir damit umgehen, und ob nicht dann mit dem Verschwinden der Zeitzeugen tatsächlich auch neue Ereignisse in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rücken.
Sie haben in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, so eine Fotografie von einem Plakat an der Roten Flora. Das ist so ein autonomes Zentrum, analog der Roten Fabrik in Zürich oder der Reitschule in Bern. Und da steht dann drauf, früher gab es keine Täter, jetzt gibt's nur noch Opfer. Ist das so?
Ja, das ist selbstverständlich eine sehr, sehr starke, eine polemische Verkürzung dieses Opferdiskurses, wie es kritisiert wird. Ist insofern aber vielleicht ein interessanter Ausdruck gegenwärtiger Entwicklungen oder Entwicklungen, die sie in den letzten 10, 15 Jahren eingesetzt haben. Dass dieser Bombenkrieg in der Öffentlichkeit hoch emotionalisiert diskutiert wird, und zwar eben unter dem Stichwort Opferdiskurs. Dass die Erinnerung an den Bombenkrieg dazu diene, dass ich quasi eine ganze Nation zum Opfer stilisiere und damit alle Verstrickungen in den Nationalsozialismus leugne und von sich weise. Und ich glaube, dass es solche Tendenzen gibt in bestimmten Milieus und bestimmten Parteien. Auch hier in Hamburg hat man tatsächlich mit rechten Parteien zu tun, die an den Jahrestagen demonstrieren und die Bombenkriegserinnerung instrumentalisieren für Opfer. Selbstbilder. Ich glaube aber, dass es allgemein der Auseinandersetzung, wie sie in Deutschland geführt wird und wie sie auch unter Zeitzeugen geführt wird, dass das eine zu starke Verkürzung ist.
Aber die Deutschen dürfen jetzt auch Opfer sein. Das war lange ja nicht möglich.
Also ich würde das anders sehen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Deutschen eigentlich nie ein großes Problem damit hatten, Opfer zu sein. Wenn man sich in den späten 40er Jahren schon, in den 50er, 60er Jahren umguckt, sind so die großen Ereignisse, Volkstrauertag ist ein schönes Beispiel, die Toten Sonntage, aber dann auch die frühen Gedenkfeiern, das sind oft Gedenkfeiern eben für die toten Soldaten, aber auch für die Bombenopfer, für die Vertriebenen. Ein sehr schönes Beispiel, dass eben gerade die deutschen Opfer von Beginn an einen ganz festen Stellenwert im kollektiven Gedächtnis hatten.
Dazu gibt es auch ein Zitat von Heinrich Pöll, der nämlich hat geschrieben, ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen können, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen. Wie sieht's denn heute aus?
Ist das von 85, das Zitat von Böll? Ich glaube, es ist so in diesem Kontext dieser Weizsäcker-Rede, die ja zum 40. Jahrestag des Kriegsendes für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest das erste Mal ein Bundespräsident eindeutig vom Kriegsende als Befreiung gesprochen hat. Was interessant ist, ist, dass, glaube ich, dieses Befreiungserinnerung, was man vordergründig als Fortschritt oder als kritischeren Umgang mit der Geschichte sehen kann, meiner Meinung nach eigentlich eher dazu führt, dass sich die Deutschen das sehr einfach machen. Wenn man befreit ist, dann ist man nämlich genau wieder da auf der Seite, wo man gerne stehen möchte, nämlich auf der Seite der geknechteten Opfer des Naziregimes. Und ich glaube tatsächlich, so schwer es fällt, dass eigentlich diese Deutung von der Untergang, die Niederlage, wie das Kriegsende oft erinnert wurde, dass das natürlich politisch uns nicht passt. Aber dass das eigentlich zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Verstrickung ins NS-Regime sehr viel mehr einlädt als die einfache Befreiungsdeutung, die es sich, glaube ich, mit der Geschichte zu einfach macht.
Das war der Historiker Malte Thiessen über die Erinnerungskultur der Deutschen. Sie hörten eine Zeitblende zu 70 Jahren Hamburger Feuersturm. Am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.